Es ist so wunderbar, dass wir hier in Freiheit, in Frieden zusammensitzen können. Es ist so ein Vorrecht. War heute wieder eine Anhörung mit einem Bruder, dem Bruder Salah aus Iran. Und einfach diese Sache, dass wir nicht denken müssen, okay, wenn ich jetzt da rausgehe, hoffentlich sieht mich keiner vom Geheimdienst. Hoffentlich sitzt hier kein Spion, der uns verpfeift. Sonst wird dieser Abend mein letzter sein. Und wir sehen, von Anfang an ist das etwas, was Jesus seinen Jüngern vor Augen geführt hat, was wir, wenn wir Jesus anschauen, was wir sehen, denn wir sehen auf das Kreuz, wir sehen darauf, dass er hingerichtet wurde. Wir sehen das, was Johannes beschreibt im Geist, im Heiligen Geist. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis wollte das Licht auslöschen. Die Finsternis ist fortwährend dabei, das Licht auszulöschen. Es findet ein geistlicher Kampf statt. Und das ist etwas Globales, das ist ein Prozess, der in der Geschichte von Anfang an bis zum Ende geschieht, dass der Teufel das Licht auslöschen will, das Licht, was offenbar macht, dass er erstens ein Lügner ist, ein Betrüger, zweitens, dass er verloren hat. Das will der Teufel nicht, dass das sichtbar wird. Und deswegen wendet er die verschiedensten Taktiken an, um das Licht auszulöschen. Aber, sagt Johannes, er konnte das Licht nicht auslöschen. Die Finsternis kann das Licht nicht auslöschen. Da, wo ein Licht angezündet ist, da leuchtet es und die Finsternis weicht. Und dennoch, es ist ein Kampf und Jesus steht uns bei in diesem Kampf. Er sagt uns, ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Der von den Toten auferstanden ist, derjenige, der die Finsternis überwunden hat, das Licht der Welt, er lebt in uns. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Er hat uns seinen Geist gegeben und durch diesen Geist werden auch wir Tod und Teufel überwinden. Das Licht wird nicht ausgelöscht werden. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Und Jesus spricht zu den 7 Gemeinden, zu uns spricht er. Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Er schreibt uns. Und diese 7 Gemeinden sind so unterschiedlich. Und wir kommen jetzt zur 5. Gemeinde. Das sind, schreiben an, die Gemeinde in Sardes. Und bei dieser Gemeinde ist der Kampf so verlaufen, dass diese Gemeinde ihr Licht nahezu völlig verloren hat. Es ist eine düstere Bilanz, die Jesus hier zieht für diese Gemeinde. Wir lesen mal in Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Dass Jesus hier auf den Heiligen Geist oder die 7 Geister, wir haben gesehen, dass es der Heilige Geist ist, der siebenfältige Geist Gottes, dass Jesus hier auf den Geist Gottes hinweist, das, da werden wir noch sehen, das hat eine Bedeutung. Er redet weiter, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Das ist die Aussage. Das ist die Diagnose. Krebs im Endstadium. Das ist die Diagnose. In den anderen Gemeinden bisher hat Jesus immer noch etwas Gutes gefunden, oder? Er hat immer gesagt, ich kenne deine Werke. Ja, und es ist gut. Du machst das gut. Das ist gut. Dass du Liebe hast, dass du Ausharren hast. Ja, dass du die Apostel prüfst, die sich Apostel nennen. Das finde ich gut. Ja, selbst eine Gemeinde wie Thyatira, die einen heftigen Zustand erreicht hat, selbst da hat er noch eine Menge zu loben. Aber Sardes? Da ist nichts mehr. Du bist tot. Noch mehr, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Du nennst dich lebendig, bist aber tot. Du behauptest von dir, dass du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, dass Gott in deiner Mitte lebt. Aber in Wirklichkeit ist da nichts, da ist kein Leben. Das ist nur das Äußere. Und wie sehr hat Jesus immer wieder gegen die Äußerlichkeit der Religion angekämpft. Hat gesagt, ihr Heuchler, Otternbrut, Schlangengezücht. Ihr seid wie ein weiß getünchtes Grab. Außen sieht es schön aus, aber innen drin ist es voller Moder. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Es kommt nichts auf den Namen an. Es kommt nichts auf dein Image an. Es kommt nichts auf dein Äußeres an. Es kommt nur auf dein Herz an. Diejenigen werden Gott schauen, die reinen Herzens sind. Nicht die ein tolles Outfit haben. Nicht die ein tolles Image haben. Nicht die, die die coolsten sind. Nicht die, die am schönsten singen können. Nicht die, die am besten riechen. Nicht die, die ihre Wohnung am besten aufgeräumt haben. Nicht die... Manche fühlen sich überführt hier. Ich gehöre auch dazu. Ich bin getrostig. Es liegt nicht daran. Nein, eine aufgeräumte Wohnung ist manchmal auch ein Zeichen dafür, wie es innen draußen aussieht. Unser Leben, wie es äußerlich aussieht, kann sehr wohl auch ein Zeichen dafür sein, wie es innen drin aussieht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Darauf sieht Jesus nicht. Du kannst alles Äußerliche super cool drauf haben, aber innen drin ist es nicht richtig, ist dein Herz nicht richtig. Paulus war so einer. Er war ein Pharisäer, wie er im Buche steht. Und ein Pharisäer in der richtigen Ausprägung. Wisst ihr, wir haben manchmal so ein falsches Bild. Wir denken, Pharisäer, das waren nur Lügner und Heuchler und so weiter. Die haben es nicht ernst gemeint. Doch, die haben das teilweise sehr ernst gemeint. Paulus war ein Eiferer für Gott. Er hat es ganz ernst gemeint. Und er hat sich die größte Mühe gegeben, aber er war überführt. Durch das Gesetz Gottes war er überführt. In dem Moment, wo er genau hingehört hat, auf die 10 Gebote, erstes Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir, ja, habe ich erfüllt. Na, ja, und kein Bildnis machen, nein, niemals. Das sind alles Scheusale, diese Abbilder, niemals ein Abbild von Gott. Und den Namen Gottes, nein, ich gebrauche ihn nur, um ihn zu loben, um ihn zu preisen, um ihn anzurufen. Den Schabbat, ja, ich halte ihn immer. Meine Eltern, die habe ich so geehrt und geachtet. Und gemordet habe ich nicht, die Ehe gebrochen habe ich nicht, gestohlen habe ich nie. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Und dann kam er an den Punkt, wo es nicht weiterging. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Weib, Haus, Tier, sonst irgendwas. Und wie hat Paulus darum gerungen, gekämpft, sein Herz in den Griff zu bekommen? Aber er hat es nicht in den Griff bekommen. Das Herz hat gemacht, was es wollte. Er hat gesagt, das Gesetz hilft mir nicht, es zeigt mir nur auf, dass ich ein Sünder bin. Wer wird mich retten? Aus diesem todverfallenen Leibe. Wer wird mich retten aus der Herrschaft der Sünde? Er hat sich die allergrößte Mühe gegeben und dennoch war sein Herz eine finstere Grube. nach außen hin alles perfekt, alles richtig gemacht. Und doch das Ziel verfehlt. Nur die, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Es kommt alles darauf an, dass du lebst, dass dein Herz lebendig ist. Diese Sache, die Hesekiel sagt, Hesekiel 36, wunderbar sagt er das. Gott wird es tun. Er wird das steinerne Herz aus unserem Herz und aus unserem Leib herausnehmen und uns ein fleischernes Herz geben. Er wird uns einen neuen Geist geben. Das ist der neue Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt Jeremia 31. Ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln. Er wird es tun, durch seinen Geist. Das ist das Leben. Er haucht uns sein Leben ein. Am Anfang, als er Adam geschaffen hat, diese Erdfigur, diesen Erdling, aus dem Matsch, aus dem Lehm, hat er eine Figur, aus der Materie, hat er ein Wesen geschaffen. Ja, unsere Zellen, das ist Materie, wie die Erde. Asche zu Asche, Staub zu Staub, wird auch irgendwann zu Staub. Wird zu Materie, wird zur Erde. Aber er hat ein Wunder getan, was bis heute die klügsten Wissenschaftler nicht erklären können, womit sie nicht klarkommen, was eine unüberbrückbare Hürde ist. Wie kommt denn in diese tote Materie Leben hinein? Ja, er hauchte das Leben hinein. Gott schuf das Leben durch seinen Atem, durch den Geist. Lebendig, nicht mehr tot, nicht mehr tote Materie, lebendige Materie. Aber so sind wir auch geistlich tot. Das hat Gott zu Adam gesagt. Wenn du sündigst, dann bist du tot, dann stirbst du. Und er ist nicht sofort tot umgefallen, seine Materie war noch weiterhin lebendig, der Körper war lebendig, das ist die Gnadenzeit, die Gott uns gibt, dass das Leben erst langsam ausgehaucht wird, auch das geistliche Leben, hier diese Gemeinde, sie ist so gut wie tot. Er sagt, du bist tot. Am Ende werden wir sehen, sagt er, es gibt noch einige wenige unter euch. Ne? Das Leben ist noch nicht völlig erloschen. Es ist der glimmende Docht. Eine Gemeinde wie ein glimmender Docht. Es ist schon tot. Es ist nichts mehr zu machen. Und doch ist es der Geist. Und deswegen, der die sieben Geister hat. Es ist der Geist, der Leben schafft. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde, wo der Geist gewichen ist. Betrübt nicht den Heiligen Geist, sagt Paulus. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Warum nicht? Weil er das Leben ist. Das Leben in dir. Das Leben in der Gemeinde. Betrübt den Heiligen Geist nicht. Bring den Geist nicht dazu, dass er weicht. Der Geist ist sanftmütig. Der Geist ist demütig. Der Geist ist liebevoll, geduldig. Aber es gibt diese Art des Lebens, die dazu führt, dass der Geist weicht. Stattdessen sagt Paulus uns in Epheser 5, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Streckt euch danach aus, dass der Geist in der Fülle in euch wirksam ist, lebt, dass er Raum hat zu wirken in eurer Gemeinde. Zieht kein frommes Programm durch in deinem persönlichen Leben und in der Gemeinde. Sondern lasst euch leiten vom Heiligen Geist. Das sind die wahren Kinder Gottes, sagt Paulus in Römer 8, die getrieben, geleitet werden vom Heiligen Geist. Das sind die Kinder Gottes. Nicht diejenigen, die ein frommes Programm abspulen. Nicht diejenigen, die Gebote rauf und runter sagen können. Und die mit aller Macht versuchen, ihr eigenes Image als heilige Personen aufzurichten. Das ist zum Scheitern verurteilt. Am Ende kommt das hierbei raus. Du hast den Namen, dass du lebst. Du hast den Namen, dass du Christ bist. Ja, alle wissen, du bist Christ. Na? Du rennst ja auch immer mit deiner Bibel rum. Aber du bist tot. Der Geist ist gewichen. Du machst nur noch fromme Sprüche. Es hat aber nichts mehr mit deinem Leben zu tun. Du bist nicht erfüllt von dieser Liebe und damit ist eine Parallele zu Ephesus, die erste Liebe. Das Leben, der Geist ist gewichen. Es ist genau dasselbe, was Paulus in Galater 3 sagt. Galater 3, Vers 1 bis 4. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr durch das angestrengte Verfolgen des Gesetzes, ist dadurch Leben in euch gekommen? Ist dadurch diese Veränderung in euer Leben gekommen, dass plötzlich diese lebendige Beziehung zu Gott da ist? Wodurch ist das gekommen? Aus der Kunde des Glaubens, aus dem Evangelium, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist, dass er die Strafe auf sich genommen hat, dass er es vollendet hat, dass er es vollbracht hat für euch. Das hat Leben in euch gebracht, als ihr das geglaubt habt. Als ihr geglaubt habt, Gott ist nicht gegen uns. Gott ist nicht der strenge Zuchtmeister, der strafende Gott, der uns irgendwie mit der Peitsche in das Himmelreich hineinpeitschen will. Und wenn wir nicht wollen, dann werden wir unter seiner Peitsche irgendwie verderben. Nein, es ist der Gott, der sich selbst unter unsere Peitsche hat auspeitschen lassen bis hin zum Tod. Er ist derjenige, der unser Elend, unsere Schwachheit, unsere Sünde auf sich genommen hat, damit wir befreit werden, damit wir diesen Geist, diesen kostbaren Heiligen Geist empfangen mögen, der uns neu macht, der uns fähig macht, ja, Gott wohlgefällig zu leben, ihm zu dienen. Also ihr habt den Geist durch das Evangelium empfangen. Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Wie furchtbar ist das? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Und da meint Paulus, und das ist das, was Jesus auch antreibt in diesem Brief an Sardes, an die Gemeinde in Sardes. Jesus ist derjenige, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der das geknickte Rohr nicht abbricht. Nein, er kommt nochmal und spricht sein Wort. Und der Geist spricht zu den Gemeinden. Der Geist haucht diese Gemeinde durch sein Wort an und sagt, lebe. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Ich will nicht, dass diese Gemeinde zerstört und kaputt geht. Ich möchte, dass die Gemeinde lebt. Aber das ist das Ringen des Geistes Gottes mit uns. Willst du wirklich im Fleisch vollenden, was du im Geist angefangen hast? Was Gott in dir angefangen hast, willst du es ihm aus der Hand nehmen und es selber vollenden? Zurück in Sardes in Offenbarung 3. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Wir denken, wir können es perfektionieren, wir können es perfekt machen, indem wir uns ganz viel Mühe geben, indem wir viel Arbeit und Schweiß vergießen, um das Werk Gottes, was er angefangen hat, zu vollenden. Und Gottes Aussage, Jesus Aussage darüber ist, es reicht nicht. Es reicht nicht. Wach auf. Ich habe heute, mir geht es gesundheitlich nicht so gut, jetzt die letzten Tage. Gestern war ich völlig fix und alle haben irgendwie 2-3 Stunden nachmittags geschlafen. Habe wahrscheinlich irgend so ein Virus oder so. Und dann heute Morgen musste ich sehr früh raus. Ich hatte schon Befürchtungen, dass ich das nicht hinkriege. Und dann bin ich aber rausgekommen. Aber es war auch so, ich bin Gott so dankbar, dass er mich aufgeweckt hat. Ne? Ich war, ne, der Wecker hat geklingelt, ne? Ich habe ihn ausgemacht. Ne? Ihr kennt das. Ne? Und dann bin ich liegen geblieben. Ich bin nicht aufgestanden. Und dann wurde ich doch irgendwie wach und dachte so, oh, du musst aufstehen. Bin dann aufgestanden. Oh, gut, gerade noch rechtzeitig so, ne? Und ich hatte einen wichtigen Termin. Ich musste den Salah zur Anhörung nach Braunschweig fahren. Der wichtigste Termin in seinem Leben. Und ich hätte beinahe verpennt. Gut, dass Gott mich aufgeweckt hat. Heute Nachmittag, ich war völlig fix und alle kamen von der Anhörung. Oh, ich muss mich erstmal hinlegen, ne? So, da habe ich mich hingelegt, habe mir einen Wecker gestellt, weil wenn ich zu lange schlafe, dann komme ich überhaupt nicht mehr hoch und ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten und all das. Ne? So, dann habe ich mir einen Wecker gestellt. Oh, und dann war, ich war so bleiern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es so wie so Blei hier so runterdrückt. So. Du denkst so, oh, ich will jetzt aufstehen, aber es geht nicht, es geht nicht. Ne? Wach auf! Steh auf! Du bist eigentlich tot. Ja? Und jetzt aufstehen. Wie willst du das machen? Wie sollst du das machen? Es ist nicht wunderbar, wie Jesus die Toten lebendig macht, oder? Wie gesagt, wir waren geistlich tot. Paulus spricht davon. In unseren Vergehungen waren wir tot. Unsere Beziehung zu Gott war tot. Unser geistliches Leben, es war tot. Da kam nichts aus uns heraus. Es ging um uns selbst, um uns selbst, um uns selbst. Wir sehen es bei einem verlorenen Sohn. Er lebt sein Leben für sich selbst. Er nimmt das, was er kriegen kann und zieht los und lebt sein Leben in Saus und Braus. Und am Ende ist alles verloren. Er sitzt in der Schweinekuhle und er denkt, der Gedanke kommt ihm in den Kopf. Das ist der Ruf des Heiligen Geistes. Wisst ihr, das ist der Ruf des Heiligen Geistes hier an die Gemeinde. Wach auf. Wach auf. Das ist der Auferweckungsruf aus dem Tod zum Leben. Denn der Vater sagt nachher, als er nach Hause kommt, dieser, mein Sohn, war tot. Und jetzt lebt er wieder. Als er nach Hause gekommen ist, Buße getan hat, umgekehrt ist, wieder zurück zum Vater, seine Sünde bekannt hat, Vergebung erfahren hat, Reinigung von seiner Sünde, Erneuerung, ein ganz neuer Mensch. Die alten Klamotten alle runter, die Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Ein ganz neues Leben. Jesus ist derjenige, der die Toten lebendig macht. Und er macht auch eine tote Gemeinde wieder lebendig durch seinen Geist. Am Dienstag haben wir eine schöne Andacht gelesen morgens. Und da wurde ein alter Evangelist zitiert aus dem 19. Jahrhundert, der gesagt hat, wenn du eine Erweckung starten willst, ne, dann nimm ein Stück Kreide, geh in deine Kammer, male einen Kreis auf den Boden. Knie dich dort in diesen Kreis und bete für Erweckung für die Menschen in diesem Kreis. Jesus möchte Erweckung. Erweckung ist erstmal Aufwachen eines Kindes Gottes, das eingeschlafen ist. Aufwachen. Wacht auf. Wachet. Jesus hat so oft gesagt, wacht. Die Apostel haben in den Briefen so oft gesagt, wacht. Er hat es gesagt in Bezug auf seine Wiederkunft und das werden wir hier auch sehen. Seid bereit, erwartet die Wiederkunft Jesu. Seid bereit dafür. Lebt in der Gewissheit, in der Wachheit, dass euch das nicht überrumpelt. Seid vorbereitet. Jesus sagt es, dass wir wachen sollen in Bezug darauf, dass er uns Aufgaben gegeben hat. Und er hat gesagt, seid bei der Arbeit. Jesus erzählt, das ist wie mit einem Herrn, der auf eine Hochzeit gegangen ist und der seinem Diener gesagt hat, na, er soll die Tür öffnen, wenn er kommt. Und dann muss er wach sein, um seinem Herrn die Tür zu öffnen. Selig, wenn er ihn wachen findet. Und dann sagt Jesus sowas ganz Krasses. Dieser Meister, dieser Herr, dieser Gutsbesitzer, der auf dieser wundervollen Hochzeit war, na, wo er so richtig schön gefeiert hat. Na, und jetzt kommt er nach Hause. Und sein Diener ist den ganzen Abend, ja, bis in die Nacht wach geblieben. Er wusste nicht, wann kommt mein Herr nach Hause. Kommt er um eins, kommt er um zwei, kommt er um drei. Na, ihm fallen schon die Augen zu, aber er hält sich wach. Er steht nochmal auf, er geht umher. Na, ich will, dass mein Herr, na, dass ich meinem Herrn die Tür aufmachen kann, dass er hineinkommen kann. Und dann kommt der Herr und er macht die Tür auf. Und der Herr ist so guter Laune. Hurra, er hat so ein schönes Fest gefeiert. Und jetzt sieht er seinen Diener. Oh, der ist wach. Mann, du bist so ein toller Diener. Komm her. Ich tafel dir jetzt auch noch mal was auf. So, und dann holt er aus dem Kühlschrank die ganzen Leckereien und sagt, komm, setz dich mal hin. Du hast den ganzen Abend gewartet und gewacht. Jetzt darfst du mal genießen. Ich habe so ein schönes Fest gehabt. Jetzt darfst du auch ein kleines Fest feiern. Es lohnt sich, wach zu sein, wenn unser Herr kommt. Er sagt es auch in Bezug auf Gebet und das fand ich interessant, dass Stefan das auch ins Gebet einbezogen hat, dieses Wachsein. Sei wach, sei im Gebet. Wachet und betet, sagt Jesus, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Seid wach. Im Gebet, wacht im Gebet, mit Danksagung, sagt Paulus in Kolosser 4, Vers 2. Petrus sagt es in Bezug auf den Teufel, genau diese Versuchung, die Anfechtung. Ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt Petrus im 1. Petrus 5, Vers 8. Wacht darum, seid wachsam. Und Offenbarung 16, Vers 15 wird uns auch nochmal gesagt, selig sind diejenigen, die wachen und ihre Kleider bewahren. Und das heißt, spricht von dem Kleid der Gerechtigkeit. Wisst ihr, wir werden nie sündlos sein. Wir werden immer wieder fallen, immer wieder versagen. Wir sind schwache Menschen. Aber das, was wir tun können, ist nah bei Jesus bleiben und immer wieder in der Reinigung zu leben. Jesus hat uns gelehrt, wenn du betest, dann bete, vergib uns unsere Sünden. Ja, das ist ein Gebet, was wir täglich beten sollten. Das ist etwas, was wir täglich beten müssen. Reinige mich von meiner Sünde. Denn die große Gefahr, das, wodurch der Geist Gottes weicht, das, wodurch wir einschlafen, das hört sich komisch an, aber das ist wirklich so, ist die Selbstgerechtigkeit. Der Gedanke, ich habe alles im Griff. Der Gedanke, ich brauche Jesus nicht und sein Opfer. Jede Woche haben wir das Abendmahl. Ja, und manchmal denkt man, das nutzt sich doch ab. Ne? Irgendwie jedes Mal. Weil in dem Moment, wo du denkst, ich brauche das nicht mehr, dann ist es gefährlich. Dann ist große Gefahr im Verzug. Dann ist der Punkt erreicht, wo Jesus sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Wie gesagt, der glimmende Docht, er soll neu angefacht werden. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Also immer wieder zurück zu den Wurzeln, zurück zum Evangelium, zurück zu dem, was unsere Grundlage ist. Immer wieder die Wurzeln tief gehen lassen auf dem Grund, wo du gepflanzt bist. Denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Ja, das Wort, vielleicht hast du die Bibel schon so oft gelesen, vielleicht hast du das Evangelium schon so oft gehört. Und doch, es ist immer wieder wichtig und gut, sich daran zu erinnern. Es ist immer wieder und wieder zu lesen, immer wieder und wieder daran zu denken, darüber nachzusinnen. Und bewahre es, genau das ist es. Und tue Buße, kehre um zu Gott. Kehre um in die Gemeinschaft, in die Herzensgemeinschaft mit deinem Gott. Kehre um, dass du dich reinigen lässt von seinem Blut. Kehre um zu dem vollen Vertrauen in die Rechtfertigung durch Jesus Christus. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Diejenigen, die vorbereitet sind, für die kommt Jesus nicht wie ein Dieb. Ja, er hat oft gesagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Es kommt überraschend. Aber für uns, die wir ihn erwarten, kommt es nicht überraschend. Wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen, dass er kommt. Und wir haben unser Leben darauf ausgerichtet. Wir haben unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt und dieser Zeit gehängt. Wir leben in Erwartung dessen, dass er kommt. Dann überrascht es uns nicht. Wenn wir aber einschlafen, wenn wir uns einlullen lassen, wenn wir unser Herz an diese Welt hängen, wenn unser Fokus, unsere Prioritäten nicht richtig ausgerichtet sind, dann schlafen wir ein und wir werden überrascht. Und Gott will nicht, dass wir überrascht werden. Jesus will das nicht. Deswegen klopft er an. Deswegen ruft er immer wieder durch seinen Geist. Deswegen erinnert er uns ständig, immer wieder. Erinnert dich. Heute Abend erinnert er dich. Erinnert er mich daran. Immer wieder. Vers 4. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert oder sie sind würdig. Ja, wir sollen uns als Kinder Gottes würdig erweisen. Das wird uns immer wieder gesagt. Das ist die Heiligung. Wie gesagt, Heiligung ist nicht, dass du ein perfektes Leben führst, sondern dass du in diesem ständigen Prozess der Erneuerung mit dem Geist Gottes lebst, dass du dir was sagen lässt vom Geist Gottes, dass du dich zur Umkehr rufen lässt, immer und immer wieder, dass du sensibel für das Reden des Heiligen Geistes bist, dass du immer wieder dich reinigen lässt durch das Blut Jesu. Das ist diese Art des Lebens. Und natürlich auch, dass du lernst, durch diese Gnade, durch die Kraft der Gnade in deinem Leben auch zu überwinden und nicht in jeden Fettnapf rein zu trampeln, nicht jeder List des Feindes auf den Leim zu gehen. Dass du lernst zu überwinden dein schwaches Fleisch, deine Begierden, dass du deine Begierden gekreuzigt sein lässt. Auch das gehört dazu. Einige wenige. Und selbst wenn es sein sollte, dass du in einer Gemeinde lebst oder diese Gemeinde dazu wird, zu einer Gemeinde in Sardes, kann ich dir nur sagen, lass dich nicht entmutigen, bleib dran. Jesus sieht dich, wie du ein Leben mit Jesus führst. Mögen die anderen auch alle verweltlichen, mögen die anderen auch alle einschlafen. Jesus sieht es, wenn ein einziger in der Gemeinde sitzt und ihn fürchtet, ihn ehrt. Und er wird den Einzelnen retten, wie er Lot gerettet hat, aus Sodom heraus. Lass dir nicht diese Lüge vom Feind einreden, diese ethische Leitlinie, die unglaublich viele Menschen, fast alle Menschen, eigentlich steckt es in uns an, es ist in unserem Fleisch drin, Herdenvieh zu sein, der Masse folgen. Jesus sagt, das ist ein schmaler Weg, da sind wenige drauf. Dieser Weg führt zum Leben. Dieser breite Weg, wo viele unterwegs sind, der führt ins Verderben. Selbst wenn die große Masse einer Gemeinde, einer Kirche, des Leibes Christi weltweit, die sich Kirche nennt, auf dem Weg ins Verderben ist, bewahre das, was Jesus zu dir, lass dich neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. In dir soll Leben sein und von dir soll Leben ausfließen. Geh nicht mit der Masse mit. Lass dich nicht irgendwie, wenn andere dich irgendwie belächeln oder dich irgendwie auf dich herabsehen oder irgendwelche komischen Kommentare bringen. Ist egal. Wichtig ist, was Jesus zu dir sagt. Und er sagt, ich habe einige, einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wir werden zusammen mit Jesus umhergehen, so wie die Jünger mit Jesus umhergegangen sind. Wir werden mit ihm Lust wandeln. Netten Spaziergang mit Jesus. Das wird doch cool. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Und darauf kommt es an am Ende. Steht dein Name im Buch des Lebens? Ist dein Name im Himmel angeschrieben? Jesus sagt, freut euch nicht darüber, dass ihr die Dämonen euch untertan sind, dass ihr mächtige Taten tut durch den Heiligen Geist, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und wir sehen, dass Gott Macht hat, auszustreichen, auszutilgen aus dem Buch des Lebens. Kommt doch alles darauf an, dass mein Name nicht ausgetilgt wird. Oh, wie gut, dass ich einen gnädigen Gott habe und dass ich bei ihm Gnade finde. Dass der Richter ist, dass er mein Anwalt, mein Fürsprecher ist. Dass derjenige, der Richter über Leben und Tod ist, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinen Vatern und vor seinen Engeln. Denn derjenige, der Jesus bekennt vor den Menschen, zu dem wird Jesus sich auch bekennen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du den glimmenden Docht nicht auslöscht, dass du das geknickte Rohr nicht abbrichst. Wir danken dir, dass du gnädig und barmherzig bist, auch mit einer Gemeinde wie Sardes. Und dass du in deiner Gnade den Weckruf aussendest. Wach auf. Jesus, und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu mit deinem Lebensgeist erfüllst, wächst, aufwächst. Ja, wenn wir im Begriff sind, einzuschlafen. Herr, hilf du uns, wach zu sein. Hilf uns, Herr. Wir schaffen das nicht. Aber du kannst es wirken. Du wirkst es in uns durch deinen Geist. So bitten wir dich, Heiliger Geist, durchleuchte uns, durchströme uns. Herr, durchleuchte unser Leben, da wo Dinge in unserem Leben sind, die dazu führen, die dazu beitragen, dass wir dieses volle Vertrauen auf dich, dass es weggeht, dass wir es verlieren, dass wir dann doch wieder auf uns selbst vertrauen oder auf Dinge oder auf Menschen. Herr, hilf, erneuere du uns in unserem Vertrauen, ganz auf dich wollen wir vertrauen, in unserem ganzen Sein, was unsere Rettung, unser Heil angeht, aber auch was unsere Heiligung angeht, wollen wir dir ganz vertrauen, dass du es wirkst durch deinen Geist in uns. Herr, wir bringen dir unsere Schwächen, unser Versagen, unsere Sünde, Herr. Bitte reinige du uns davon durch dein Blut. Danke, dass wir das Abendmahl jetzt feiern können, in Erinnerung daran, dass du alles für uns getan hast, dass du den Bund mit uns geschlossen hast. Und ja, wir kommen als deine Kinder. Wir danken dir so sehr, dass wir deine Kinder heißen dürfen, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und ja, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, von uns, sondern ja, erfülle du uns noch mehr, fülle du uns noch mehr aus. Habe du viel Raum in meinem Leben, in unserem Leben, Heiliger Geist. Herr, ich will lernen, noch mehr, noch enger mit dir zu gehen. Herr, wirke du durch deine Kraft in mir, wo ich schwach bin. Danke für das Mahl jetzt. Danke für deinen Leib, den du gegeben hast am Kreuz von Golgatha. Das Brot, was wir essen. Danke für dein Blut, was du vergossen hast am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Sünde. Danke für den neuen Bund, den du gestiftet hast. Und danke, dass wir das hier gemeinsam jetzt feiern können in deinem Mahl. Amen.